Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs und zu einer Reise in den Südosten der arabischen Halbinsel. Es geht in das Sultanat Oman. Ich bin Tina Witte. Lange Zeit gehörte das Land zu den am wenigsten entwickelten Ländern im Nahen Osten. Doch 1970 weckte Sultan Qaboos das Land aus einem Dornröschenschlaf und führte es in die Moderne. Mithilfe der Einnahmen aus der Erdölförderung ließ der Monarch Schulen, Universitäten und Krankenhäuser errichten und baute das Strom- und das Straßennetz aus. Dabei behielt er aber auch die Traditionen des Landes im Blick. Für Reisende gilt Oman als eine Art Geheimtipp. Während viele Länder der arabischen Welt von Krisen und Krieg geprägt sind, herrscht dort seit 5 Jahrzehnten Frieden. In diesem Jahr war das Sultanat offizielles Gastland der internationalen Tourismusbörse und wollte die Aufmerksamkeit der weltweiten Reiseindustrie auf sich ziehen. Ein Land für den Massentourismus ist es nicht. Aber das Sultanat gilt als stabilstes und sicherstes Land der arabischen Welt. Anne Almeling war in Oman unterwegs.
Mit Hammer und Meißel bearbeiten 3 junge Männer dicke Holzplanken. Sie sitzen unter einem Sonnenschutz aus Palmenblättern auf dem Boden und schnitzen Blumenmuster in die schweren Balken. So geschickt, als hätten sie nie etwas anderes gemacht. Wenn die Balken fertig sind, sollen sie ein Segelschiff verzieren oder besser eine Dhow. Die traditionellen Boote aus Teak oder Akazienholz werden seit Jahrhunderten in der Hafenstadt Sur im äußersten Südosten der arabischen Halbinsel gebaut. Saleh Juma Hassoum Al-Ulaymi aus Oman gefällt die Handarbeit.
Für mich ist die Dhow eine Lebensgefährtin. Ich mag diesen Beruf, weil ich mit ihm aufgewachsen bin. Seit meiner Geburt höre ich den Hammer und die Säge. Das hat dazu geführt, dass ich meinen Beruf liebe. Ich hoffe, dass er noch über Generationen hinweg erhalten bleibt und nicht ausstirbt.
Früher waren die Dhows vor allem als Handelsschiffe auf dem Indischen Ozean unterwegs. Sie verbanden den Persischen Golf mit der Ostküste Afrikas und transportierten Waren aus China und Indien in die Fischerdörfer der arabischen Halbinsel.
Sur war wie Dubai heute. Es war ein Umschlagplatz für Waren. Einige von ihnen wurden in die Nachbarländer nach Afrika und Indien geliefert. Sur war ein reiches Handelszentrum.
Heute werden die Schiffe in Sur vor allem für touristische Zwecke gefertigt, zum Beispiel für Bootstouren entlang der Küste. Etwa 1 Jahr lang dauert es, bis eine 30 Meter lange Dhow die Werft verlässt und in See sticht, wenn alles gut geht.
Die Grundlage dafür, ein Schiff zu bauen, sind die Maße. Wenn sie von Anfang an stimmen, hat man bis zum letzten Arbeitstag keine Probleme. Aber wenn man zu Beginn einen Fehler macht, verläuft die Arbeit selten erfolgreich.
Auf dem Boden, aber auch in mehreren Metern Höhe, arbeiten Saleh Juma Hassoum Al-Ulaymi und sein Team an der Dhow. Ein riesiges Gerüst stützt das halbfertige Schiff an den Seiten. Einige Touristen aus der Schweiz besichtigen die Werft, klettern über eine hölzerne Leiter in das Innere des Bootes. Der Bauch erinnert an die Knochen eines Wales. Roland Ehme aus dem Kanton Aargau ist selbst Schreiner und begeistert.
Sensationell, also.
Handwerkskunst.
Handwerkskunst, wirklich. Nichts maschinell, alles von Hand. Und eben, das Meer hier ist ganz anders, oder, in Arabien als im Norden. Und darum wird das ganz anders gebaut. Eine Riesenarbeit, was die da machen, das sieht so einfach aus. Wer da am Boden sitzt und da mit dem Stechbeitel. Aber also das braucht wirklich Routine und Können. Also das ist Millimeterarbeit. Auch hier, wenn man die großen Balken sieht, das ist sensationell gemacht. Also wirklich.
In den vergangenen 4 oder 5 Jahren wurden hier ungefähr 6 Boote hergestellt.
erklärt Touristenführer Ahmed Abdallah Sijali den Gästen aus Europa.
Im Nahen Osten ist diese hier heute die einzige Werft, die Boote komplett aus Holz herstellt, ohne jeden Metallrahmen.
Die jahrhundertealte Tradition aufrechterhalten, das liegt in Oman nicht nur den Schiffbauern und Touristenführern am Herzen. Auch Sultan Qaboos legte Wert darauf. Der vor wenigen Jahren verstorbene Monarch erweckte Oman 1970 aus einem Dornröschenschlaf und führte das Land in die Moderne. Gleichzeitig sorgte er dafür, dass dessen ursprünglicher Charakter erhalten blieb. Bis heute gibt es traditionelle Bauweisen in Oman, aber keine Hochhäuser. Viele Parks und Strände sind frei zugänglich. Die Omaner gelten als hilfsbereit und gastfreundlich. In der Antike war Oman für seinen Weihrauch berühmt. Bis heute wird das getrocknete Harz auf Märkten und in Geschäften verkauft. Düfte und Wohlgerüche spielen eine große Rolle für die Omaner. Eine Skulptur in Form eines riesigen Weihrauchbrenners im Hafen der Hauptstadt Maskat zeugt davon. Doch Reichtum bringt der Weihrauch Oman längst nicht mehr, denn das Harz hat an Bedeutung verloren und wird in anderen Ländern günstiger hergestellt. Im 17. und 18. Jahrhundert, als der Sultan von Oman den Osten der arabischen Halbinsel beherrschte, aber auch große Teile der ostafrikanischen Küste, erlebte das Land eine Blüte. Als Seemacht im Indischen Ozean konnte Oman sogar mit den Briten konkurrieren. Doch mit dem Zeitalter des Imperialismus endete diese Phase. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte Oman seinen politischen und wirtschaftlichen Einfluss wieder verloren. Als der junge Qaboos bin Said al-Said 1970 seinen Vater vom Thron stürzte, begann in Oman eine neue Ära. Wie viele orientalische Prinzen war Qaboos an der britischen Militärakademie von Sandhurst ausgebildet worden. Die Briten waren es auch, die Qaboos dabei halfen, den eigenen Vater abzusetzen. Denn Sultan Said bin Taimur galt als rückwärtsgewandt und wenig einflussreich. London wollte die eigenen Interessen am Persischen Golf mit Hilfe eines durchsetzungsfähigen Herrschers sichern. Damals kämpften zahlreiche Stämme in Oman um die Macht. Außerdem gab es in der südlichen Region Dhofar einen Aufstand. Dem 29-jährigen Qaboos gelang es mit Diplomatie und militärischen Mitteln, das Land zu befrieden. Der Aufstand in Dhofar war der letzte militärische Konflikt in Oman bis heute. Von Anfang an bemühte sich Sultan Qaboos um gute Beziehungen zu allen Nachbarländern und Handelspartnern. Die Mehrheit der omanischen Muslime sind Ibaditen, zählen sich also weder zu den Sunniten noch den Schiiten. Das ist ein Grund dafür, dass der Sultan sein Land aus den konfessionalisierten Konflikten in der Region heraushielt. Vielmehr übernahm er die Rolle des Vermittlers in einer Region, die von den Spannungen zwischen dem sunnitischen Saudi-Arabien und dem schiitisch dominierten Iran geprägt ist. Außerdem setzte Qaboos auf Fortschritt. Als er an die Macht kam, gab es im gesamten Sultanat nur eine Handvoll Schulen und selbst in der Hauptstadt Maskat nur wenige Kilometer asphaltierte Straßen. Erinnert sich Mansour Ashabibi.
It's hardly to see a car that time. We don't see the car and so silent, so quiet.
Wir haben nur sehr selten ein Auto gesehen. Es war sehr ruhig, vor allem in der Nacht. Nach Sonnenuntergang war es so still, dass man jeden Laut hören konnte. Jede Stimme, jedes Wort, das gesprochen wurde. Es gab auch kein Licht. Wir haben Kerzen benutzt. Kerzen, die wir erst einmal selbst herstellen mussten.
We have to make our own candles.
Der Bibliothekar mit dem lockigen Bart und dem freundlichen Lächeln ist ungefähr 56 Jahre alt. Sein genaues Alter kennt er nicht. Geburtsdaten wurden damals noch nicht registriert. Mit Hilfe der Einnahmen aus der Erdölförderung, die in Oman in den 60er Jahren begann, ließ Sultan Qaboos neue Krankenhäuser, Schulen und Straßen bauen. Bald gab es eine Wasser- und Stromversorgung, die selbst abgelegene Dörfer mit dem Rest der Welt verband. Qaboos wurde von seinen Untertanen wie ein Landesvater verehrt. Als der kinderlose Sultan Anfang 2020 starb, folgte ihm sein Cousin Haitham auf den Thron. Der 68-Jährige führt den Kurs seines Vorgängers fort. In einer öffentlichen Rede im November 2023 betonte er:
Wir werden das Potenzial unserer Jugend fördern. Damit wird die Jugend die Investitionen und die wirtschaftliche Entwicklung des Landes voranbringen.
Die vielleicht größte Herausforderung für das Sultanat Oman ist es, die Wirtschaft auf eine breitere Basis zu stellen und auf die Zeit nach dem Erdöl vorzubereiten. Immer noch machen die Einnahmen aus der Erdölförderung etwa 2/3 des Staatshaushaltes aus. Der öffentliche Sektor ist aufgebläht, die Privatwirtschaft wenig entwickelt. Viele junge Menschen in Oman haben keine Arbeit. In den vergangenen 50 Jahren hat sich die Bevölkerung beinahe verzehnfacht, von gut 500.000 auf knapp 5 Millionen Menschen. Ein Wirtschaftssektor, der bei der Diversifizierung helfen soll und immer weiter wächst, ist der Tourismus. In der Hauptstadt Maskat, in den Bergen, am Meer und in der Wüste. Mohammed lässt Luft aus den Reifen seines Geländewagens. Weniger Druck, mehr Auflagefläche. Das ist wichtig bei einer Fahrt durch die Wüste. Sonst sinkt das Auto schneller ein. Mohammed kennt alle Tricks.
Ich habe mir das Fahren in der Wüste selbst beigebracht. 5 Monate habe ich gebraucht, bis ich alles beherrscht habe. Jetzt begleite ich Touristen. Angst habe ich natürlich nicht. Ich fühle mich gut dabei.
Vor allem in den Wintermonaten, wenn die Temperaturen in Oman auch tagsüber unter 30 Grad sinken, buchen viele Touristen Fahrten durch die Wüste, oft inklusive Touren quer über die Sanddünen.
Es gibt Gäste, die am Anfang Angst haben. Aber wenn sie sehen, dass ich das Auto wirklich unter Kontrolle habe, fühlen sie sich besser. Dann sagen sie, fahr los. Wenn sie sich dann sicher fühlen, sagen sie, fahr noch weiter. Und wenn sie eine halbe Stunde gebucht haben, verlängern sie auf 1 Stunde.
Mohammed freut sich über die Begeisterung seiner Gäste. Oft begleitet er Besucher eines Wüstencamps durch die Dünen oder zeigt ihnen, wie sie mit Quads fahren. Wie Andreas aus Salzburg.
Wir sind selber gefahren, genau. Und es ist natürlich in den Dünen das Auf und Ab. Mit ein bisschen, würde ich sogar sagen, Springen, macht es schon sehr viel Spaß.
Der 30-Jährige macht mit seiner Frau insgesamt 2 Wochen Urlaub in Oman.
Also die Wüste, da hätte ich auf jeden Fall einen Tag länger bleiben können, auch mit den ganzen Aktivitäten, Angebot von hier, von diesem Hotel. Da kann man auf jeden Fall den einen oder anderen Tag noch länger verbringen. Und ansonsten ja einen Tag weniger vielleicht in Maskat, obwohl die Stadt natürlich schon faszinierend ist mit der ganzen Geschichte und mit den netten Leuten, mit dem guten Essen. Und eine Stadt am Meer ist immer was Besonderes.
Andreas' Frau Franziska ist ebenfalls begeistert.
Für jeden, der gerne mal in eine ganz andere Welt eintauchen möchte und eine sehr viel schöne Natur sehen möchte, nette Menschen, offen ist für was Neues, dem kann ich den Oman auf jeden Fall sehr empfehlen. Auch als Frau, also ich habe schon versucht, mich etwas anzupassen. Also ich laufe jetzt vielleicht nicht so rum, wie ich in Italien oder in Spanien im Sommerurlaub rumlaufen würde, aber es ist nicht unangenehm. Also man wird nicht blöd angeschaut, auch wenn man nicht vollkommen bedeckt ist zum Beispiel. Also ich hatte noch überhaupt gar keine schlechten Erfahrungen hier.
Kleidungsvorschriften für Touristen gibt es in Oman nicht. Aber die Einheimischen kleiden sich ihrer Kultur entsprechend. Die Männer in einem langen weißen Gewand, der Dishdasha, und mit einer Kopfbedeckung, die an einen Turban erinnert. Die Frauen bedecken ihre Kleidung meist mit einer schwarzen Abaya, einem leichten schwarzen Mantel und einem Kopftuch. Obwohl Oman sich in den vergangenen Jahrzehnten sehr geöffnet hat, ist die Gesellschaft eher konservativ. Männer und Frauen versammeln sich meist getrennt voneinander. Und beim Sport trainieren die Frauen meist in Räumen, die abgeschirmt sind von neugierigen Blicken. 10 junge Frauen kämpfen um den Ball in einer Sporthalle im Zentrum von Maskat. Besonders stark das Team um Hosna Abdullatif Al-Musawi. Sie ist die Spielführerin, normalerweise. Doch heute feuert sie ihre Mannschaft von der Seitenlinie aus an. Die Torhüterin hat sich an der Hand verletzt.
Mir gefällt, dass unser Team wirklich zusammenspielt, als Team, nicht jeder für sich. Wir haben schon ein paar schöne Tore geschossen.
Hosner ist überzeugt, Team Maskat, also ihr Team, wird das Match gewinnen. Die jungen Frauen in der Halle spielen Futsal, eine Variante des Hallenfußballs. Jedes Team hat nur 5 Spielerinnen und das Spielfeld ist kleiner. Doch die Begeisterung der jungen Frauen kennt keine Grenzen.
Wir sind leidenschaftlich und engagiert und deshalb werden wir von Mal zu Mal besser.
Wenn Hosner nicht gerade trainiert, arbeitet die 31-Jährige als Bankfachfrau oder kümmert sich um ihre 7 Jahre alte Tochter. Zeit für den Sport nimmt sie sich trotzdem. 3-mal in der Woche trainieren sie und ihr Team. Hinzu kommen die Trainings mit der Frauennationalmannschaft und Spiele am Freitag und Samstag, wenn in Oman Wochenende ist. Auf den Zuschauerrängen fiebern einige Dutzend Frauen mit. Männer sind hier nicht erlaubt. Denn viele Omaner finden, Frauenfußball passt nicht zur Tradition ihres Landes. Die Gesellschaft ist nach wie vor von Stammestraditionen geprägt. Viele Männer müssten sich erst an die Idee gewöhnen, dass auch Frauen Fußball spielen, sagt Ma'atha Saif Al-Hathi.
Frauenfußball ist jetzt bekannter, fast schon normal. Aber es gibt eine Reihe von Leuten, die uns nicht unterstützen. Das hat mit der Tradition zu tun.
Die 19-jährige Ma'atha gilt als besonderes Talent. Mit ihrer Technik überragt Ma'atha die anderen Spielerinnen auf dem Feld. Kein Wunder, die Studentin spielt Fußball, seit sie denken kann.
Ich war immer von Jungen umgeben, weil ich 3 Brüder habe und das einzige Mädchen bin. Sogar in der Schule haben die Mädchen mich angeguckt und gefragt, was macht sie denn da? Warum spielt sie mit den Jungs? Egal wo ich bin, es geht immer um Fußball.
Nach 2x20 Minuten hat Team Maskat es geschafft. Sieg auf ganzer Linie. Ma'atha ist zufrieden.
Wir haben gut miteinander kommuniziert, hatten eine Verbindung. Bei schwierigen Spielen macht oft jede ihr eigenes Ding. Aber Fußball sollte Teamwork sein. Jede hilft der anderen, damit wir unser Ziel erreichen.
Die Ersten in der Futsal-Amateurliga sein, das wollen Ma'atha und ihre Teamkolleginnen auf jeden Fall schaffen. Echten Fußball spielen, eine Profiliga für Frauen gründen und sich für die Weltmeisterschaft qualifizieren, auch davon träumen einige von ihnen. Ma'atha hat aber noch größere Pläne.
Ich will professionell Fußball spielen. Ich will, dass man mich im Fernsehen sieht. Ich will, dass die Leute mir zuschauen und mich wiedererkennen und sagen, sie ist aus Oman.
Bis dahin wird es wohl noch eine Weile dauern. Wie viel Wert die Omaner auf ihre Tradition legen, lässt sich vor allem im Landesinneren beobachten. Dort halten die Männer die Zügel in der Hand. Kleine weiße Schafe, kräftige schwarze, geschorene, Schafe mit dickem Fell. Die Tiere auf dem Viehmarkt in Nizwa stammen aus allen Teilen des Sultanats. Männer in langen Gewändern und mit weißer Kopfbedeckung tragen Lämmer auf dem Arm, ziehen alte Böcke hinter sich her, immer im Kreis. Interessenten bilden eine Gasse, begutachten die Wiederkäuer, schätzen ihren Preis. Abdallah Said Asabari weiß, worauf es ankommt.
Am besten überprüft man die Schafe mit den bloßen Augen. Man muss ihnen auf die Zähne schauen. Es gibt bestimmte Kriterien für ein gutes Schaf. Ich mache das seit meiner Kindheit. Seitdem komme ich regelmäßig zum Markt, jede Woche.
Asabari züchtet Schafe auf seiner Farm. Die Tiere bietet er dann einem Makler an. Der führt sie auf dem Markt in Nizwa vor, verkauft sie an den Meistbietenden. Zwischen 20 und 80 Rial kostet ein Schaf, also 40 bis 160 Euro.
Die Bergschafe sind die besten. Wir haben hier mehrere Rassen, die von den Beduinen, aber auch Bergschafe und Schafe aus Salala. Manche wurden importiert. Aber die besten Schafe kommen vom Berg Jebel Achda. Sie haben ein gutes Gewicht und werden nicht so leicht krank. Sie sind stärker und größer, das Fleisch schmeckt besser und sie geben auch mehr Milch.
Dicht an dicht drängen sich Käufer und Verkäufer bis in die erste Reihe. Morgens früh um 7 beginnt die Auktion, auch an diesem Freitag im Februar, lange vor dem Mittagsgebet, wenn die Sonne noch erträglich ist. Der traditionelle Viehmarkt lockt nicht nur Omaner an, auch zahlreiche Touristen beobachten das Spektakel.
Das ist wunderbar. Es ist wirklich, es ist märchenhaft, ein bisschen orientalisch. Also so ganz viele besondere Eindrücke. Jetzt gerade hier auf dem Viehmarkt, das ist toll, wie die hier in ihre Runde laufen. Eine Runde, ich sage jetzt mal eine Viertelstunde die Kühe, dann kommen eine Viertelstunde die Ziegen, dann kommen eine Viertelstunde die Schafe. Es ist wunderbar. Und die Leute zu sehen, wie die handeln und da vorne ist schon so eine Frau, die sagt immer ihrem Mann, wo er hingehen muss und das will ich haben und die verhandelt. Also es ist ganz, ganz schön. Also, aber ganz viele besondere Eindrücke.
Wenige Meter vom Viehmarkt entfernt geht es gemächlicher zu. Auf einem Markt kaufen die Omaner Zwiebeln, Tomaten, Auberginen. Touristen stöbern nach Silberschmuck und edlen Stoffen. Im Schatten eines Gebäudes hat ein Händler eine Matte ausgebreitet. Wer bei ihm vorbeischaut, bekommt eine winzige Tasse Kaffee, gewürzt mit Kardamom. Auch die Menschen in Nisswa sind stolz auf ihre Tradition. Suleiman bin Mohammed bin Suleiman al-Suleiman unterstützt eine besondere Initiative. Voller Begeisterung führt der 34-jährige Geschäftsmann durch ein Gebäude in der Altstadt. Sein Ziel? Alte Gebäude renovieren, öffentlich zugänglich machen oder in Gästehäuser umwandeln.
Diese Häuser sind nicht nur historische Attraktionen. Sie haben auch viele Vorteile, zum Beispiel die Tatsache, dass sie im Sommer kalt und im Winter warm sind. Sie bringen auch die Familie zusammen, denn es handelt sich um kleine Häuser mit einfachen Räumen und einem Wohnzimmer in der Mitte. Das bringt die Familie zusammen, anders als in den heutigen Gebäuden. Die sind sehr groß, so dass die Familienmitglieder fast nur über Mobiltelefone miteinander kommunizieren. Diese alten Häuser brachten die Familie zusammen, so dass die Kinder, die Erwachsenen und die Nachbarn sehr nahe beieinander waren.
Wenn es nach Suleiman al-Suleiman geht, sollen hier bald Touristen übernachten, wie früher die Familien, nur mit ein bisschen mehr Komfort. Anders als die benachbarten Vereinigten Arabischen Emirate setzt Oman nicht auf Massentourismus und Wolkenkratzer. Das Sultanat wirbt für gehobenen Tourismus und Luxushotels. Es geht aber auch bescheidener. Daniel und Nathalie waren 2 Wochen in Oman unterwegs, mit überschaubarem Budget.
Was definitiv hilft, ist, dass man im Oman überall campen darf, kostenlos. Und das funktioniert auch gut, das machen die Einheimischen auch sehr viel. Und ja, also wenn man ein bisschen sucht, auch wenn man einheimische Restaurants oder so besucht, die sind auch nicht sehr teuer. Da kann man gut für, ich weiß nicht, 8 Euro oder so für 2 Essen und Getränke. Also das geht dann schon auch.
Auch zum Tauchen empfiehlt Daniel das Sultanat. Das sei zwar ziemlich teuer, dafür aber auch besonders schön.
Also die Korallen sind halt sehr gut intakt. Also wir haben eigentlich gar keine kaputte Koralle gesehen. Und man kann quasi von der kleinen Nacktschnecke bis zum Walhai alles sehen.
Die Sonne über der Hafenstadt Sur, ganz im Südosten der arabischen Halbinsel, sinkt allmählich. Die Dau wirft lange Schatten, der Feierabend naht. Die Handwerker legen das Werkzeug aus der Hand. Nach und nach verlassen die Touristen die kleine Werft. Jeder Besucher bringt Saleh Juma Hassoum al-Uleimi ein paar Rial extra ein.
Die Saison dauert von September bis März. In dieser Zeit haben wir hier einen Touristenansturm. Wir arbeiten hier in der Werft, aber es gibt junge Leute, die sich auf den Fremdenverkehr spezialisiert haben.
Tradition und Moderne miteinander verbinden, auch in Oman gelingt das nicht überall. Doch anders als in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar hat in dem Sultanat nicht nur die Zukunft, sondern auch die Geschichte ihren Platz.
Anne Almeling über ihre Eindrücke aus dem Sultanat Oman. Wenn Sie etwas verpasst haben, finden Sie alle unsere Sendungen in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio Podcast.